Vor fast genau 3 Jahren verhandelten Russland und die Ukraine in Istanbul. Und heute Morgen teilte die Tagesschau ihren zahlenden Zuschauern mit, dass es damals kein Ergebnis gab. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich gab es damals einen vollumfänglichen Waffenstillstand und eine Reise von Boris Johnson, dem damaligen britischen Premierminister, der Selenskyj in Kiew die Annahme dieses Friedens verboten hat. Heute, 3 Jahre später, gibt es viele hunderttausend Tote, es gibt weiter einen Krieg und es gibt wieder Verhandlungen. Und erneut begannen sie, sagen wir, relativ eigenartig mit einer Reise von 3 westlichen Regierungschefs, unter anderem dem deutschen Kanzler Friedrich Merz. Und diese erklärten, Wladimir Putin, der russische Präsident, hat gefälligst 30 Tage Waffenstillstand zu verkünden und zu den Friedensgesprächen zu erscheinen. Und das kann ein russischer Präsident in dieser Situation natürlich nicht tun, ohne sein Gesicht zu verlieren. In dieser Woche sollen sie beginnen, die neuen Friedensgespräche in Istanbul. Und darüber möchte ich sprechen mit Stefan Magnet, dem Chefredakteur von Auf 1. Stefan, vielleicht siehst du es anders. Hätte Putin kommen können?
Ich denke, er hätte kommen können. Es wäre auch innenpolitisch für ihn ein gutes Signal gewesen, vor allem dort auch Stärke zu zeigen. Aber diese Vorgeschichte, die du hier kurz zusammengefasst hast, die findet ja keine Erwähnung in den Mainstream-Medien, sondern dort liest man nur, Putin kneift, Putin zeigt die kalte Schulter, er schickt nur die C-Abordnung der Diplomaten, also den stellvertretenden Außenminister. Aber das könnte durchaus auch eine Chance sein, wie wir das ja auch in unserer Redaktionsbesprechung analysiert haben. Denn wenn diese Alpha-Tiere einmal nicht aufeinanderprallen, dann könnte tatsächlich Raum für konkrete Verhandlungen sein. Wenn wir jetzt jeden Tag hören, Friedensverhandlungen, ich denke, wir dürfen uns keine Hoffnung machen, dass heute oder morgen in irgendeiner Form ein Friede ausverhandelt wird. Aber das größte Ziel könnte wie damals ein Waffenstillstand sein. Ob Selenskyj dann wieder verboten bekommt, ihn nicht annehmen zu dürfen oder ähnliches, das werden wir sehen. Aber ich bin auch skeptisch, dass es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen könnte.
Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wer von den Beteiligten hat jetzt eigentlich ein wirkliches Interesse? Selenskyj ist überhaupt nur noch im Amt, weil dieser Krieg weiter andauert. Sonst hätte es vor einem Jahr Neuwahlen geben müssen. Der Westen will die Konfrontation mit Russland. Dazu braucht er natürlich den Grund, das ist ein kriegführendes Russland. Und er braucht aber auch ein schwaches Russland, um diese Auseinandersetzung möglicherweise zu beginnen. Putin, ehrlich gesagt, müsste seinen Leuten vielleicht auch mal erklären, warum seine Armee eigentlich immer noch da steht, wo sie vor 3 Jahren stand. Und Donald Trump, er will die ultimative Auseinandersetzung mit China. Und da kann er einen geschwächten Verbündeten Pekings auch ganz gut gebrauchen.
Ich denke auch, dass es wenig Interesse in Wahrheit hinter den Kulissen gibt, beim Status quo heute so zu verharren. Ja, Selenskyj hat sich ja mittlerweile in eine Art Traumwelt manövriert. Er redet ja schon seit 2 Jahren, dass Putin nicht mehr lange leben wird. Zuletzt hat er die Ankündigungen gemacht, dass es große Überraschungen am Tag der Siegesfeier in Moskau am 9. Mai geben würde. Dieser Tag ging sang- und klanglos vorbei. Gut, es gab viele Drohnenangriffe in den Tagen zuvor, die wurden allesamt abgefangen. Also auch da ist der Ukraine nichts Nennenswertes gelungen, um Russland oder die Welt zu schocken. Putin selbst muss innenpolitisch auch mehr liefern als einen Waffenstillstand, denn es wurde schon viel zu viel Material und Mensch verheizt in der Ukraine. Denn das haben wir wahrscheinlich alle anfangs nicht geglaubt, als Putin tatsächlich reinging in die Ukraine, dass sich das so lange strecken würde. Alle dachten sich, ja, die Russen machen die Ukraine platt. Das war mitnichten so. Das hat unterschiedlichste Gründe. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Sondersendung, das einmal zu analysieren. Aber ich glaube auch, Putin kann einem Frieden nur dann zustimmen, wenn Selenskyj auch tatsächlich weg ist. Und Selenskyj will das nicht. Und deswegen wird das schon zwischen diesen zwei Konfliktparteien, nehme ich an, weitergehen. Die USA machen momentan in der äußeren Kommunikation, Präsident Trump jetzt in Saudi-Arabien. Diese Ansagen waren ganz klar. Wir wollen nicht Krieg als Mittel der Geopolitik haben, aber Trump hat ein großes Interesse, geopolitisch der Hegemon zu sein, die Macht zu haben, die Waffenlieferungen. Du hast das diese Woche schon sehr pointiert analysiert. Jedes Waffensystem, das die USA an irgendwelche Partner weltweit verkaufen, bedeutet ja auch eine Anbindung an die Geopolitik der USA, denn die USA steuern diese Waffen über künstliche Intelligenz, über Navigationssysteme. Also es bedeutet, dass Trump immer mehr die Macht ausbauen möchte. Nehmen wir uns nur die Grönland-Diskussion her. Trump möchte weltweit wieder eine Rolle spielen. Das ist ja unter Biden maximal sabotiert worden, unter diesem senilen Biden, der ja auch optisch und äußerlich ein Bild gegeben hat, das nicht ein Bild der Stärke ist. Und das möchte Trump jetzt wieder aufbauen. Ja, und was die EU-Politiker und Bonzen wollen, ist vollkommen klar. Sie benötigen den äußeren Feind, weil im Inneren alles bröckelt und zusammenbricht, weil sie wirtschaftlich am Ende sind und weil allen voran BlackRock Merz oder die korrupte von der Leyen mit ihrem SMS-Deals, die hängen ja ganz klar am Tropf der Konzerne, der BlackRock-Konzerne, des Weltwirtschaftsforums. Die müssen liefern. Die sind nur deswegen dort, weil sie diese Rüstungsindustrie jetzt bedienen müssen, weil sie denen Steuergeld zuführen müssen mit ihren Sonderbudgets, mit ihren hunderten Milliarden. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, wir haben das jetzt alles locker gemacht, die Beträge stehen bereit und der Krieg ist zu Ende. Ich glaube, es hat kaum jemand tatsächlich ein Interesse, dass es langfristigen Frieden geben wird.
Ich glaube, wenn wir uns mal auf die Rolle von Donald Trump konzentrieren, da ist auch interessant, er ist momentan in Saudi-Arabien, erwartet, ob er eventuell die paar Flugstunden dann nach Istanbul doch noch unternimmt. Aber er ist ja dann nicht alleine, er ist mit einer großen Delegation aus Wirtschaftskapitänen vor Ort, die natürlich Interessen haben. Ich persönlich glaube Trump, dass er sagt, ich, Donald Trump, möchte jetzt nicht den Krieg als Mittel der Wahl haben. Übrigens auch, weil die amerikanische Armee in den letzten 20 Jahren bei Kriegen nicht besonders gut ausgesehen haben. Stichwort Irak, Stichwort Afghanistan. Aber er ist natürlich nicht alleine in der amerikanischen Machthierarchie, sondern es gibt ganz andere, die sich von ihm natürlich etwas versprechen, die ihn wahrscheinlich auch massiv unter Druck setzen. Also du hast BlackRock genannt, das ist ein amerikanisches Unternehmen und viele andere mehr. Auch sein Freund Elon Musk spielt ja mit seinem Starlink-System in der Geopolitik eine gewisse Rolle. Also mir scheint, Trump ist hier auch in gewisser Weise ein Getriebener. Ich denke schon, dass er Frieden will, aber er muss auch Interessen bedienen.
Ja, da kommen wir wieder zur alten Frage, wer steuert tatsächlich die Geschehnisse in den USA? Wer ist wirklich der mächtigste Mann im Weißen Haus und in Washington? Ist es der Präsident oder ist der Präsident nur eine Marionette des Großkapitals, der Konzernmacht, des industriellen Komplexes? Ob der jetzt militärisch-industriell ist oder ob der nun digital-industriell ist oder wie auch immer, das sind ja nur Labels. Letzten Endes mit Larry Fink ist ja der mächtigste Mann von BlackRock mit in Saudi-Arabien und trifft dort seine Leute und macht dort seine Geschäfte. Ich glaube, Donald Trump kann man am ehesten noch zutrauen, dass er sich diese Macht der Konzerne etwas zurückholt oder er steckt ohne dies mit ihnen unter einer Decke. Das werden ja erst die nächsten Monate und Jahre zeigen. Letzten Endes wird er massiven Druck von diesen Kreisen bekommen, damit irgendwie diese Kriegsmaschinerie weiterläuft, auch wenn sich die USA vorerst raushalten. Wenn es nun aber zu einem Waffenstillstand kommt, dann ist es ja keineswegs gesagt, dass dieser Waffenstillstand lange währt, dass daraus sich wirklich ein Friede entwickelt. Wir haben die Szenarien, dass es durchaus dann zu False-Flag-Operationen kommen könnte, von russischer Seite, von ukrainischer Seite oder eben vom Deep State in Amerika. Das darf man nicht unterschätzen. Und die US-Präsidenten der Vergangenheit haben immer beteuert, dass sie Frieden wollen. Die haben das nicht so offensiv, diese Kriegshetze betrieben wie ein George Bush oder andere, die Neokonservativen oder auch Teile der Demokraten. Sondern historisch gesehen haben sehr viele Präsidenten Frieden versprochen und haben damit auch bei der amerikanischen Bevölkerung gepunktet. Nehmen wir den Zweiten Weltkrieg her. Die Amerikaner haben sich sehr lange rausgehalten. Die Bevölkerung in den USA, denen es ja damals wirtschaftlich nicht gut ging, die waren sehr froh darüber, dass sie nicht Teil dieses westlichen russischen Krieges waren. Und dann kam plötzlich und unerwartet Pearl Harbor und die Amerikaner waren im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg gewann sogar der Präsident Wilson damals noch die Wahl zum Präsidenten mit dem Versprechen, er hält uns aus dem Krieg heraus. Und dann kam es zu ein paar Scharmützeln, zu ein paar Angriffen und plötzlich waren die Amerikaner auch im Ersten Weltkrieg und haben Deutschland den Krieg erklärt. Stellen wir uns nur vor, in einem etwaigen Frieden würden dann irgendwelche amerikanischen Soldaten, die irgendwo auf Friedensmission oder Schlichtungsmission sind, dann zu Tode kommen durch verschiedene Scharmützel oder Waffen und Feuergefechte. Ich bin überzeugt, fällt der erste amerikanische Soldat, dann ist auch Trump, der ja Frieden möchte im Krieg, weil er seine Leute beschützen will oder weil das im Hintergrund so eingefädelt wurde.
Tote amerikanische Soldaten, du hast den Ersten Weltkrieg angesprochen. Wenn wir ein paar Jahre noch weiter zurückgehen, Remember the Maine, das war ein amerikanisches Schiff in Kuba, das explodiert, das amerikanische Soldaten sind ums Leben gekommen. Und das war der Grund für den spanisch-amerikanischen Krieg, ist also das endgültige Herausdrängen Spaniens aus Amerika, also nicht den USA, sondern Mittelamerika. Wir wissen heute, das war wohl eine Kesselexplosion, aber wir wissen auch, vorher gab es eine Absprache der amerikanischen Regierung mit William Hearst, einem großen Pressezar, und angeblich soll es das Zitat gegeben haben, liefern Sie die Bilder und ich liefere den Krieg. Da sind wir auch wieder bei den Systemmedien. Also es ist eigentlich das alte Spiel.
Ja. Natürlich wird man sehen, was Trump wirklich möchte, was Trump wirklich durchsetzen kann gegenüber diesem Machtapparat, der sich ja über die Jahrhunderte mittlerweile etabliert hat in den USA und festgesetzt hat. Viele Leute wollen ihm vertrauen. Wir wollen hier vorurteilsfrei als Journalisten herangehen. Wir sagen, messen wir sie an dem, was tatsächlich geliefert wird, an ihren Taten. Das, was er die letzten Tage gesagt hat, ist sensationell. Das ist ein klares Signal in Richtung Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist für mich vergleichbar gewesen, diese Rede. Ich glaube, es war am Mittwoch vergleichbar mit den großen Reden von Wladimir Putin am Valdai-Forum in Russland, wo ganz klar appelliert wurde, jedes Volk hat das Recht auf seine eigene Identität, auf seine eigene Souveränität. Und wir machen Politik nicht in Form von Kriegen, von Überfällen, von Demokratisierungskriegen, wie das ja in den USA seit Jahrzehnten praktiziert wird. Trump hat die Nation Builder angesprochen, die eben Nationen neu bilden, indem sie die Grenzen willkürlich ziehen, dass sie die Völker zusammenpressen, dass sie vielleicht sogar durch Coca-Kolonisation die Kultur verändern wollen, Multikulti befördern wollen. Dagegen hat er sich ausgesprochen. Und wenn er das tatsächlich ernst meint und mit Leben befüllen kann, dann ist das ein starkes Signal an die Völker dieser Erde und an Frieden.
Ich denke auch, wenn wir diesen Begriff mal nehmen, Selbstbestimmungsrecht der Völker, auch da sind wir übrigens bei Woodrow Wilson, das war, glaube ich, der 20-Punkte-Plan, korrigiere mich jetzt am Ende des Ersten Weltkrieges.
Ich glaube, ein 14-Punkte-Plan.
Oder 14 Punkte.
Punkte-Plan.
Und das Interessante ist ja, selbst wenn Wilson das vielleicht nicht ganz ernst gemeint hat oder sich nicht durchsetzen konnte, so war die Idee doch in der Welt. Und auf diese Idee konnten dann wieder andere Kräfte, konnten dort anknüpfen, konnten sich darauf berufen. Und natürlich, die Zwischenkriegsordnung in Europa hat letzten Endes den nächsten Krieg nicht verhindert. Aber zumindest nahmen sie erstmal Bezug auf dieses Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Insofern alleine dadurch, dass Trump es ausspricht, selbst wenn er es dann nicht bis zum Ende durchsetzen kann, ist wieder eine Idee in der Welt, die, glaube ich, sehr wichtig ist.
Ich denke auch, wenn das mit Leben befüllt wird und ein guter Bezugspunkt ist für die souveränistischen Kräfte, für die Patrioten, die sagen, wir wollen, dass unser Land uns gehört, dass wir die Politik hier gestalten können und wir nicht von Fremdherrschaft diktiert dahin vegetieren müssen und Frondienst leisten für fremde Mächte, da kann Trump ein sehr wichtiger Stichwortgeber sein. Ich denke, das wird sich auch in Europa herumsprechen. Diese Rede wurde ja vielfach verbreitet und fand Aufmerksamkeit bei den alternativen und patriotischen Kräften. Aber ob es dann tatsächlich so wie die 14 Punkte nicht mit Leben erfüllt wird und nur gezogen wird, wenn man es benötigt, das werden wir sehen und das werden die nächsten Monate und Jahre zeigen.
Leider ist unsere Zeit in den Nachrichten etwas begrenzt, aber lass uns noch auf einen Mann kommen, der heute Gastgeber ist, nämlich Erdogan, der türkische ewig Präsident, wenn man es mal so sagen will, innenpolitisch durchaus angeschlagen. Mhm. Und der spielt eine interessante Rolle, weil er eigentlich eine Schaukelpolitik zwischen den beiden großen Blöcken macht. Er ist nach wie vor NATO-Mitglied, hat auch nicht vor, diese Mitgliedschaft aufzugeben. Ich glaube, formal ist die Türkei sogar noch EU-Aspirant. Mhm. Andererseits hat er ein gutes Verhältnis sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Das mit Russland kann sich ganz schnell ändern, aber in beide Richtungen, das hat es auch getan. Er hat natürlich seine eigenen Interessen, siehe Syrien, was de facto eine türkische Kolonie mittlerweile ist. Aber er hat auch gezeigt, dass er bei aller rabiaten Rhetorik es durchaus auch schafft, jetzt beispielsweise die möglicherweise sich andeutenden Ausgleiche mit den Kurden immer wieder auch diplomatisch etwas zu erreichen. Und er ist jetzt schon zum zweiten Mal Gastgeber.
Er erfüllt letzten Endes die Rolle, die sich viele Leute von der EU erwartet hätten oder auch vom neutralen Österreich, Wien als diplomatische Drehscheibe. Das findet ja de facto nicht mehr statt durch diese Einseitigkeit, indem man sich einseitig auf die Seite der Ukraine geschlagen hat. Und Erdogan gelingt es wirklich ganz geschickt. Er liefert Kriegsgerät, er liefert Drohnen an Zelensky. Er macht ein unglaubliches Geschäft mit Russland, mit Putin, denn er hat bei den Sanktionen der EU und der NATO nicht mitgemacht. Er hat sich hier weggedrückt und hat gesagt, ich halte mich hier raus. Er bedient beide Seiten und er kommt auch wunderbar aus mit Donald Trump. Also deswegen ist er geeignet tatsächlich, dass dort ein neutrales Treffen stattfinden kann. Wenn wir von unseren EU-Führern ständig hören, dass das ja nicht möglich ist, dass man sich herausnehmen kann, dann müsste man in dieser Hinsicht in die Türkei sehen, denn dort wird es vorgemacht.
Stefan, herzlichen Dank und wir werden natürlich die Gespräche in Istanbul weiter beobachten.